Schön, euch zu sehen. Ist cool. Ich darf heute weitermachen in unserer Predigtserie über Glauben und Denken. Und wie ihr seht, genau hinter mir, ist das Thema die Bibel, Gottes Wort. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt im Lobpreis gegangen ist, aber irgendwie habe ich so tief die Gegenwart Gottes empfunden. Und aus diesem Empfinden heraus über Gott letztlich zu predigen, finde ich, wie finde ich das? Ehrfurchtseinflößend ist vielleicht das richtige Wort. Auf jeden Fall ist es schon ein Thema, was mich sehr herausgefordert hat in der Vorbereitung, und ich hoffe und ich bete, dass es mir gelingt, die Gedanken alle so zusammenzuformen und zusammenzubringen, dass wir alle auch möglichst einen großen Gewinn davon haben, weil Gottes Wort hat dieses Ziel. Es möchte in uns Gewinn pflanzen, initiieren, etwas Neues schaffen. Es hat eine unglaubliche Kraft. Aber genau das ist ja auch die Frage. Hat es die wirklich? Ist es eigentlich Gottes Wort? Das ist die Frage. Es ist ja ein Fragezeichen dahinter. Die Bibel, Gottes Wort, Fragezeichen. Und man muss sich eigentlich fragen, warum ist denn diese Frage so wichtig? Weil eigentlich hinter dieser Frage noch eine andere Frage steht. Nämlich die, muss ich Gottes Wort ernst nehmen? Muss ich die Bibel ernst nehmen? Wenn sie Gottes Wort ist, muss ich sie ernst nehmen? Muss man der Bibel Glauben schenken? Muss ich mich womöglich nach irgendetwas richten, was in der Bibel steht? Das ist ja letztlich so die Frage, die dahinter steht, wenn man sagt, ist die Bibel Gottes Wort? Hat sie mir was zu sagen? Darf sie mir mein Leben reinsprechen? Das sind ja so die Dinge, mit denen man sich dann beschäftigt. Und ich habe mir dann überlegt, es gibt eigentlich so, naja, es gibt wahrscheinlich mehr, aber mir sind ein paar Perspektiven durch den Kopf gegangen, von denen aus man sich diesem Thema nähern kann. Sich fragen kann, okay, wie finde ich denn raus, ob sie Gottes Wort ist? Aber das hat ja damit zu tun, von wo aus ich loslaufe, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und eine Perspektive, die erste Perspektive, die mir durch den Kopf gegangen ist, ist, es kann ja sein, ich setze voraus, dass es irgendwie Gott gibt. Ich setze mal voraus, es gibt ihn und ich will ihn kennenlernen. Ich glaube vielleicht nicht zwingend an Gott, an irgendeinen Gott. Ich glaube vielleicht, dass es einen Gott gibt. Aber wenn es diesen Gott gibt, dann stellt sich ja die Frage, wie er sich kennenlernen lässt. Wie komme ich an ihn ran? Und dann vielleicht die Bibel tatsächlich eine mögliche Offenbarung Gottes an uns Menschen. Die nächste Frage, die ich dann stellen muss. Und wenn das der Fall sein sollte, dann muss ich eigentlich annehmen, dass die Bibel wahr ist. Weil wenn sie eine Offenbarung Gottes ist, wenn sich irgendwie rausstellt, auf welcher Weise auch immer, da kommen wir dann noch hin, dass die Bibel Gottes Wort ist, dann muss sie wahr sein. Weil welchen Sinn würde sie uns machen, dass Gott irgendeine Offenbarung gibt, wo er uns einfach an der Nase herumführt, uns irgendwie in X und U Form macht? Das wäre ja völlig unlogisch. Also dann müsste sie wahr sein. Und wenn sie wahr ist, dann müsste sie auch in irgendeiner Form einen guten Einfluss ausüben auf mein Leben, auf unser Leben, auf das Zusammenleben. Irgendwie das Zusammenleben wird vielleicht besser oder glücklicher oder mein Leben wird hoffnungsfroher oder was auch immer. Ich werde das auf jeden Fall immer mit einer Erwartung verknüpfen, wenn ich von dieser Perspektive herkomme. Die zweite Perspektive, die möglich wäre, die ich mir einfach mal so ausgedacht habe, ist, ich habe keine Ahnung, ob es Gott gibt. Keinen blassen. Aber ich würde es so gern rausfinden. Also was mache ich? Vielleicht, ich gehe auf die Suche, indem ich alle möglichen Schriften, die es irgendwie in den Religionen der Welt gibt, versuche zu lesen und herauszufinden, ob da vielleicht eine Offenbarung Gottes dabei ist. Folgerichtig, zwangsläufig muss ich irgendwann mal die Bibel in die Hand nehmen. Das ist ja dann eines der möglichen Bücher. Und werde sie vermutlich lesen. Denn angenommen, auf irgendeine Weise entpuppt sie sich am Ende tatsächlich als Gottes Wort. Dann ist sie in diesem Fall für mich auch der Beweis für Gottes Existenz. Oder? Also ich meine, ich suche Gott, ich entdecke ein Buch, dieses Buch entpuppt sich, wie auch immer, als Offenbarung Gottes. Dann, wenn es eine Offenbarung Gottes gibt, dann muss es Gott geben, sonst gäbe es keine Offenbarung Gottes. Also das ist einfach so der logische Zirkelschluss. Aber wenn ich von der Perspektive her komme, werde ich am Ende auch wieder Messkriterien aufstellen, wo ich sage, ist es mir was wert oder nicht? Und das werden so Messkriterien auch wieder sein. Inwieweit verändert es oder bringt es das Lesen, das Befolgen der Ratschläge, nenne ich es jetzt mal, der Bibel in meinem Leben oder im Leben, in meinem Umfeld, irgendetwas Positives? Ansonsten hat es ja auch keinen Wert. Und wenn es nichts Positives bewirken würde, dann wäre es am Ende ja auch wieder blöd, weil dann wäre Gott ja genauso klein wie ich. Also wenn ich mich schon mit der Bibel beschäftige und wenn ich dann schon das Gefühl habe, doch, das ist die Offenbarung Gottes, also da muss ein Gott sein, dann muss er auch groß genug sein, dass das, was ich jetzt aus der Bibel herausnehme und in meinem Leben versuche umzusetzen, auch irgendetwas Positives wieder bewirkt. Genau wie bei der ersten Perspektive. Ich komme einfach von der anderen Seite, aber ich komme an den gleichen Punkt. Perspektive 3. Es gibt keinen Gott. Kann es auch keine Offenbarung Gottes geben. Also ist die Bibel auch nicht Gottes Wort. Das ist eine legitime Variante. Und in der Überlegung ist es auch logisch. Wenn es keinen Gott gibt, kann die Bibel auch nicht sein Wort sein. Jemand, den es nicht gibt, der redet nicht. Ein Stück weit ist es aber der Ansatz, es kann nicht sein, was nicht sein darf, sagt man normalerweise, aber ich würde sagen, es kann nicht sein, was nicht sein kann. Es ist ja so ein Zirkelschluss. Es gibt keinen Gott, also ist es nicht sein Wort. Also wenn es nicht sein Wort ist, gibt es keine Offenbarung. Wenn es keine Offenbarung gibt, gibt es auch keinen Gott. Ich drehe mich ein bisschen im Kreis. Und die Perspektive Nummer 4, da drehe ich mich auch im Kreis, bin aber genau umgekehrt unterwegs. Es gibt Gott. Ich glaube an Gott. Gott ist wahr. Gott offenbart sich in der Bibel und die Bibel ist sein Wort. Punktum. Da kommen wir nachher noch drauf, da drehe ich mich auch im Kreis. Aber das ist nicht falsch. Kommen wir aber noch drauf. Es gibt wahrscheinlich x Perspektiven, von denen ich mich dieser Frage her nähern kann, ist die Bibel Gottes Wort? Und diese Perspektiven sind auch alle legitim, weil es ist einfach legitim zu sagen, ich möchte herausfinden, wer Gott ist. Und natürlich komme ich dann auch an den Punkt, gerade wenn ich Gott nicht kenne, dass ich sagen muss, ich muss diese Schrift auch in der Lage sein, in Frage zu stellen. Das ist ja okay. Die Frage ist, an welchem Punkt und wie komme ich an den Punkt herauszufinden, ist sie es nun? Ist sie nun wirklich die Offenbarung Gottes? Und ist sie wirklich Gottes Wort? Wir brauchen eine Offenbarung von Gott, wenn es Gott gibt, weil ansonsten werden wir nur über ihn spekulieren. Wir werden ja nie wissen, wer er ist. Wir werden uns nur vorstellen, wie er sein könnte, weil wir denken, wie er sein müsste, wie ich gerne hätte, dass er ist. Aber die Frage ist ja nicht, wie hätte ich es gern? Und die Frage ist ja, wie ist er? Die Bibel, ich habe gedacht, ich erfreue euch Fakten. Also, ich fand schon, ich meine, wir wissen wahrscheinlich alle, die meisten von uns wissen, die Bibel ist das meistgedruckte Buch der Welt. Das meistverbreitetste Buch der Welt. Am häufigsten übersetzte Buch. Und ich fand es erstaunlich, als ich so, ich glaube, ihr seht hinter mir die Zahlen, genau. Es gibt die Bibel mittlerweile als volle Übersetzung, also als vollständige Bibel in 692 Sprachen. Ganz ehrlich, ich hätte nicht mehr gewusst, dass es so viele Sprachen gibt, aber es gibt noch viel, viel mehr. Es gibt über knapp 8000 Sprachen. Und dann gedacht, buh, was, so viele Sprachen? Und dann sind die 692 schon eher verschwinden, weil es so viele Sprachen, die es auf der Welt gibt. Aber es gibt 692 Sprachen und es gibt Bibelteile sogar in insgesamt fast 3500 Sprachen. Und was ich ganz erstaunlich fand, in der deutschen Sprache gibt es 35 verschiedene Bibelübersetzungsvarianten oder das sind nicht alles Übersetzungen, das sind zum Teil auch Übertragungen und so, aber 35 verschiedene Varianten in deutscher Sprache, in der ich die Bibel lesen könnte. Und dann hätte ich gedacht, boah, so viel Bibeln, so viel, das ist ja irre, die muss ja gelesen werden wie Harry, oder? das ist ja unglaublich, so viele Bibeln. Und das fand ich dann schon ernüchternd. Da gibt es eine Statistik, die seht ihr auf dem nächsten Bild, wie viele der Deutschen lesen regelmäßig die Bibel, das sind gerade 5% plus minus. Und dann ist noch die Frage, was heißt regelmäßig? Das war da nicht definiert, das heißt regelmäßig zweimal im Monat oder jeden Tag oder das weiß ich nicht. Aber 50% der Deutschen lesen die Bibel gar nicht. Und selten, was war das, ab und an, hin und wieder und selten, wenn man sich das mal zusammennimmt und kommt dann auf diese 95%, die die Bibel mehr oder weniger gar nicht lesen, das ist schon erstaunlich. Und wenn man dann sich noch überlegt, dass die Bibel das am meisten umstrittene Buch ist, da kam mir dann einfach eine Frage, nämlich die Frage, wie kann das Buch so umstritten sein, wenn es nicht gelesen wird? Aber gut, das ist vielleicht eine andere Frage. Was sind denn das für Kritikpunkte, die wir an der Bibel so oft hören und die auch durchaus legitim sind, dass man sie stellt? Ich habe da mal ein bisschen was zusammengestellt. Ich gehe da recht zügig durch, weil ich will mich da auch nicht zu lange dran aufhalten. Aber trotzdem, wir werden viele Sachen entdecken, denke ich, die wir auch immer wieder mal so hören, so an Kritikpunkten über die Bibel. Ist die Bibel historisch zuverlässig? Das ist zum Beispiel so eine Frage. Kann das überhaupt alles stimmen, was da drin steht? Wer hat denn die Bibel überhaupt geschrieben? Hallo? Die Bibel ist entstanden über einen Zeitraum von 1600 Jahren, plus minus 40 Leute haben drum geschrieben. Wie kann das Gottes Wort sein? Das sind so Punkte. Wer hat überhaupt bestimmt, welche Schriften in die Bibel gehören, die dazugehören? Ich verstehe das Wort. Ah, hört ihr mich nicht? Okay. Ich werde es dann merken, wenn ihr irgendwie zwischendurch einschlaft, dann merke ich, dass ihr mich länger nicht gehört habt. Naja, gut. Wer hat bestimmt, was zur Bibel gehört und was nicht dazu gehört? Sind die Handschriften und Überlieferungen überhaupt glaubwürdig? Das sind alles so diese allgemeinen Fragen. Wer entscheidet überhaupt, wie man die Bibel auslegen soll? Da kann doch jeder rein interpretieren, was er möchte. Jeder liest was anderes raus. Und dann überhaupt, wie kann ein Buch wie die Bibel überhaupt das Recht haben oder sich anmaßen, mir in mein Leben reinsprechen zu wollen? Darf das so ein Buch überhaupt? Das sind so die ganz allgemeinen Kritikpunkte. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen konkret auf bestimmten Themen bezogene Punkte. Und auch da nur ein paar Beispiele rausgegriffen. Schöpfungslehre. Werden wir bald auch eine Predigt zu haben. Irgendwie kann Gott die Welt wirklich tatsächlich in 7 Tagen geschaffen haben. Eine Sintflut? Das kann es nicht gegeben haben. Das hätte die Wissenschaft längst festgestellt. Und wenn sie es festgestellt haben, und dann kommt ja noch was dazu. Kann Gott so grausam sein, dass er alle Menschen vernichtet, nur weil sie nicht nach seiner Pfeife tanzen? Ich formuliere es bewusst ein bisschen provokativ, weil dann erkennen wir am schnellsten wieder, dass wir das schon mal wahrscheinlich auch selber gehört haben. Und dann, was in der Bibel da steht mit Scheibe und Sonne, die Sonne dreht sich um die Erde und so ein Kram, das ist ja auch nicht glaubwürdig. Klammer auf, steht so nicht in der Bibel, aber wird oft gesagt. Dann das Gottesbild der Bibel. Die Eigenschaften Gottes, die sind doch widersprüchlich in sich. Einerseits heißt, er ist heilig und gerecht und sonst was. Und dann hören wir von eifersüchtig. Das ist doch widersprüchlich, das kann doch eigentlich nicht stimmen. Und dann, wieso sollte Gott erstmal alles geschaffen haben? Dann lässt er die Sünde zu, aber bestraft dann dafür die Leute. Das kann ja irgendwie auch nicht sein und droht ihnen sogar noch mit Hölle. Und wie kann es sein, dass Gott seinen eigenen Sohn überhaupt grausam hinrichten lässt, wo er doch auf der anderen Seite sagt, dass er ihn liebt? Ist das nicht schizophren? Wie kann man einem solchen Gott vertrauen? Und wenn er wirklich Gott wäre, hätte er andere Wege finden können. Und so wird vieles kritisiert. Und man merkt auch schon, aus welcher Perspektive diese Kritikpunkte ein Stück weit auch kommen. Das Menschenbild, es gibt so viel, ich hüpfe jetzt darüber weg. Und die Liste, die könnte man noch endlos weiter basteln, weiter aufbauen. Und ihr seht, ich meine, ich habe das der Bibel ein paar Aussagen mehr oder weniger in den Mund gelegt, die so gar nicht in der Bibel stehen, aber die oft so als Kritikpunkte gebracht werden. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass 95% die Bibel kaum lesen. Aber egal, diese Kritikpunkte kommen ja. Und dann gibt es eine ganze Menge Interpretationen mit darunter, die ich jetzt auch gesagt habe, wo es gesagt wird, ja, Gott müsste doch so und so sein und Gott müsste doch so und so. Aber ist es überhaupt lauter, so zu argumentieren? Denn wenn ich sage, Gott müsste doch so und so sein, dann fange ich ja an, mir meinen eigenen Gott zu bauen, oder? Dann sage ich ja, wie ich denke, dass Gott sein müsste, damit ich ihn als Gott akzeptieren kann. Aber dann stelle ich mich ja am Ende über Gott und sage, entweder Gott tanzt nach meiner Pfeife und ist so, wie ich das möchte, oder ich suche mir einen anderen. Dann mache ich mich eigentlich zu Gott und degradiere Gott. Und jetzt haben wir ein paar Beispiele gehabt, so an Kritikpunkten. Und man muss aber auch sehen, so wie es Wissenschaftler gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen, wirklich mit ich denke, bestem Wissen und Gewissen herauszufinden, was alles beweist, dass die Bibel gar nicht wahr sein kann. Genauso gibt es Wissenschaftler und Forschungsgruppen, die sich damit beschäftigen, genau mit dem Gegenteil beschäftigen, nämlich zu versuchen zu untermauern, dass es eben doch sein kann, dass die Bibel doch wahr ist, dass es eben doch historisch korrekt ist, zum Beispiel, dass die Archäologie entsprechend Hinweise liefert, die Geologie, Astronomie, es gibt die ganzen Disziplinen, aus denen die Wissenschaftler kommen und versuchen, das Beweismaterial akribisch zusammenzutragen. Und interessant ist, dass in den letzten Jahrzehnten so viele Funde in der Archäologie zum Beispiel aufgetaucht sind, die Dinge nachträglich jetzt doch als richtig bewiesen haben, wo man vorher gedacht hat, das ist falsch und es beweist, dass die Bibel nicht wahr sein kann. Und plötzlich entdeckt man etwas, was zeigt, ups, es ist ja doch wahr. Zum Beispiel kann man im Britischen Museum, da habe ich auch eine Folie zusammengestellt, im Britischen Museum gibt es, ich weiß nicht wie viele, zigtausend Dinge, die man sich dort angucken kann. Birgit und ich hatten einmal Gelegenheit, dort zu sein, das war wirklich beeindruckend. Ein riesen Schuppen. Die Führung, die wir dort gemacht haben, war eine ganze Reihe von Führungen, die es dort gibt zum Thema die Bibel. Und zwar von Leuten, die unterstellen, dass die Bibel wahr ist. Zum Teil aus dem christlichen Lager, aber auch interessanterweise, wenn man ein bisschen googelt, stellt man auch fest, die Zeugen Jehovas sind dort extrem aktiv, um Führungen zu machen, in denen sie beweisen, dass die Bibel wahr ist. Aber wir waren auch an der Führung von einem aus dem evangelikalen Lager. Und es war mega beeindruckend. Wenn man dort mal guckt, was es dort so gibt, dort gibt es zum Beispiel, das sehen wir jetzt hinter uns, das Wandrelief aus dem Palast von Ninive, das ist das links. Und dort gibt es Abbildungen, die zum Beispiel zeigen den Krieg des Assyrers Sanherib gegen die jüdische Stadt Lachisch. Und das war ungefähr so um 700 vor Christus. Und davon lesen wir auch im Jesaja. Von der Geschichte. Und als man das hier gefunden hat, hat man festgestellt, dass die Aussagen, die wir in Jesaja lesen, stimmen. Dass die historisch korrekt sind. Dass sich das quasi aus einer externen Quelle, die nicht die Bibel ist, sich bestätigen lässt. Oder auf dem gleichen Relief findet sich auch ein Mord, eine Geschichte über einen Mord. Und zwar haben die Babylonier den König der Assyrer umgebracht. Oder hinrichten lassen, als sie das Reich besiegt haben. Das war 612 vor Christus. Und davon lesen wir beim Propheten Nahum von genau der Geschichte. Und interessant ist, dass in der Darstellung auf diesem Wandrelief ist das Gesicht des Königs der Assyrer nicht erkennbar. Und jetzt könnte man ja natürlich meinen, na gut, vielleicht war es ein schlechter Steinmetz oder die Zeit hat es irgendwie zerfressen oder was auch immer. Aber in der Bibel lesen wir, dass das Gesicht dieses Königs bewusst zerschmettert wurde von dem erobernden König. Das ist eine brutale Geschichte. Aber das war wohl damals üblich, wenn man ein Königreich erobert hat und den König nicht massakriert hat, dann hat man ihm das Gesicht zerstört. Und genau das lesen wir im Propheten Nahum. In Kapitel 1, Vers 1, 2, 7, 2, 11, da kann man das nachlesen. Genau diese Geschichte, die sich dort auf dem Relief als Bild auch wiederfindet und als Beleg. Das sind einfach interessante Dinge, wo man einfach feststellt, die Bibel hat historisch vielleicht doch was zu sagen und es ist nicht nur einfach nur der Unsinn irgendwelcher Leute, die halt ihren Glauben irgendwie untermauern wollten und dann sich irgendwas aus den Fingern gezogen haben, sondern es ist was Echtes. Dann haben wir den Zylinder, genau daneben, den Nabonidus. Genau. Und der ist auch spannend, weil der belegt die Existenz des Königs Belsazar, von dem wir im Propheten Daniel lesen. Und interessant ist, dass bevor man diesen Zylinder gefunden hat, war man davon überzeugt, dass dieser Belsazar eine Fiktion vom Daniel ist und dass es den nie gegeben hat. Bis man plötzlich von ihm gelesen hat, auf diesem Zylinder, dass es den ja doch gab. Ja. Ja. Kommen wir nochmal eins vor oder zurück, ich weiß gar nicht genau. Irgendwo müsste noch ein Bild sein. Aha, das ist der schwarze Obelisk. Ne? Genau, auf dem schwarzen Obelisk sind noch Geschichten drauf, den hat man im Nordirak gefunden und hat dann plötzlich festgestellt, dass diese Geschichten, die darauf festgehalten sind, die Geschichten aus 2. Könige 8 bis 10 belegen. Das sind die gleichen Stories, einfach aus einer externen Quelle, die aber belegen, dass das, was dort zu lesen ist, stimmt. Und da gibt es noch unzähliges Zeug. Also wir haben den ganzen Tag da drin verbracht und haben erstaunliche Dinge gesehen. Also bis hin so Kleinigkeiten wie den Becher aus der Zeit. Von Nehemia, so jetzt habe ich es. Becher aus der Zeit von Nehemia, wo er Mundschenk war in Babylon. Wo man sagt, der Becher stammt aus der gleichen Zeit und vielleicht hat ihn ja Nehemia sogar in der Hand gehabt, weil es war der Becher des Königs oder einer der Becher des Königs zu der Zeit. Und das ist schon ein erstaunliches Gefühl, wenn du dann vor diesem Zeug stehst und denkst, wow, das könnte jetzt echt so ein Ding sein, was Nehemia dem König gegeben hat und er ihn dann fragt, sag mal, du siehst aber irgendwie traurig aus. Wer weiß. Und dann haben wir Stories gehört, das ist das letzte Beispiel, über Jona, jetzt habe ich ihn wieder. Genau, die Geschichte vom Jona. Wie er, nachdem er vom Fisch ausgespuckt war, an Land war und dann doch seinen Auftrag wahrnimmt. Und dann sieht man plötzlich ein paar Dinge, bekommt man dann erklärt, die ich so in der Bibel nicht gelesen habe, die dort auch so nicht beschrieben stehen, aber die den Hintergrund der Kultur der damaligen Zeit beschrieben haben, in die Jona da hineingeschickt wurde und wie hilfreich es dann war, dass Jona vermutlich bestialisch nach Fisch gestunken haben muss. Weil die Leute einen Gott hatten, der ein Fisch war. Und als dann Jona kommt und erzählt, er sei der Prophet des höchsten Gottes, hatten sie nicht so viele Probleme, das zu glauben. Weil Fisch war offensichtlich irgendwie was mit Jona in Verbindung stand. War auch nicht gerade um die Ecke der Weg, den er da beschreiten musste. Also es war schon sehr beeindruckend, diese Dinge zu sagen. Und plötzlich denkt man so, wow, einerseits Geschichte und Hintergründe, die das Wort Gottes in einer ganz anderen Form plötzlich lebendig machen und umgekehrt. Das Wort Gottes, was plötzlich die Geschichte in einer ganz anderen Form lebendig macht. Und du merkst, nein, das ist nicht nur irgendwie eine Aneinanderreihung von fantastischen Geschichten, Liebesromanen, Kriegsgeschichten oder sonst irgendwas. Da steckt viel mehr drin. Und das zeigt eigentlich auch eines, wenn wir jetzt das so ein bisschen gegeneinander halten. Da gibt es das eine Lager, was versucht zu belegen, dass die Bibel eigentlich völlig, dass sie niemals Gottes Wort sein kann. Und dann gibt es das andere Lager, was versucht zu belegen, dass die Bibel sehr wohl Gottes Wort sein könnte, aber es letztlich ja auch nicht beweisen kann, sondern man sagt nur, sie hat einen Realitätsfaktor, sie hat was zu sagen, sie ist authentisch. Aber wie kommen wir dann dahin, festzustellen, ist sie denn jetzt Gottes Wort oder ist sie es nicht? Das ist ja eigentlich die Frage, mit der wir uns beschäftigen. Wie kriegen wir das denn raus? Und ist dann überhaupt der Angang über die wissenschaftlichen Fragestellungen, ist das überhaupt der richtige Angang? Oder müssen wir nicht ganz anders an die Frage herangehen, um herauszufinden, was die Bibel eigentlich ist? Wie müssen wir die Bibel eigentlich lesen, damit wir herausfinden, was sie wirklich ist. Und das führt zu der Frage, was sagt denn die Bibel selbst, was sie ist? Und da möchte ich mit zwei Bibelstellen beginnen. Das ist einmal aus 5. Mose 32. Und als Mose all diese Worte zu ganz Israel zu Ende geredet hatte, da sagte er zu ihnen: Richtet euer Herz auf all die Worte, die ich euch heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu tun, denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Gottes Wort ist unser Leben, sagt Mose hier. Die zweite Stelle ist aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei und für jedes gute Werk zugerüstet. Also sowohl Mose als auch Paulus legen extrem großen Wert darauf, dass uns eines klar wird, dass die Schrift, also der Zusammenzug all der Schriften, die es da irgendwie gibt und die Gott uns Menschen gegeben hat, dass das einen Sinn und einen Zweck und eine Absicht verfolgt und unser Leben beeinflussen soll. Mose sagt es ganz krass, sagt, es ist euer Leben. Und Paulus setzt eigentlich noch einen drauf und sagt, ja, und es ist euer Leben, weil sie ist von Gott eingegeben. Es ist nicht einfach nur die Fantasien einiger lustiger Leute, 40 Leute plus minus, die dran rumgeschrieben haben, die alle mal irgendwann sich was gedacht haben. Ich meine, kleine Klammer auf. Wenn wir uns versuchen vorzustellen, von heute an 1600 Jahre rückwärts zu gehen, wo stand Europa vor 1600 Jahren? Überlegen wir uns mal. Dann ist Europa ja ist nicht so klein und wir haben verschiedene Kulturen da drin. Und jetzt überlegen wir mal an verschiedenen Orten, über 1600 Jahre verteilt, plus minus 40 Leute und jeder schreibt was zusammen, was er denkt. Da kann eigentlich nichts Einheitliches bei rauskommen. Da habe ich Leute, die haben gelebt zu Luthers Zeit oder auch schon ein bisschen vorher. Dann haben wir die Französische Revolution, die haben ganz anders getickt und haben ganz andere Sachen. Da würde nie etwas entstehen können, was irgendwie eine Einheitlichkeit hat im Wertegefüge. Oder? Also, dass man sagt, welche Werte vermittelt das eigentlich? Das könnte nie was Einheitliches sein. Dann haben wir Karl Marx, der hätte ganz neue andere Ideen. Dann haben wir, na gut, ich will gar nicht erzählen, wie wir noch alles hätten. Gerade im letzten Jahrhundert hätten wir viele lustige Schreiber gehabt, die wahrscheinlich sich alle komplett widersprochen hätten. Logischerweise. Also ist es schon eine knallharte Aussage, wenn Paulus da sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Das ist eine ganz andere Qualität. Und wenn ich jetzt an das rangehe, dann muss ich mir die Frage stellen, okay, wenn das der Fall ist, dann muss eine gewisse Einheitlichkeit in der Aussage über die gesamten Bücher, über die gesamte Zeit der Entstehung eigentlich gegeben sein. Kommen wir noch drauf. Also ist Gottes Wort oder die Bibel nicht nur irgendwie ein überliefertes Sammelsurium, sondern etwas, was in unser Leben hineinspricht, wo Gott uns etwas gegeben hat, durch das er unser Leben nicht nur beeinflussen, sondern komplett verändern und reich machen möchte. Nun, die Bibel sagt von sich selber also, dass sie Gottes Wort ist. Woraus können wir das lesen? Und jetzt kommen so ein paar, ja, ein kleiner Ausflug. Die meisten von uns haben sicher schon Stellen im Alten Testament gelesen, wo es heißt, so spricht der Herr. So die Propheten, wenn sie angetreten sind, Gottes Botschaft zu verkünden, dann sind die gekommen und sagen, so spricht der Herr, Doppelpunkt, Anführungsstriche unten und dann kommt die Botschaft. Zu der Zeit war es auch üblich, dass wenn ein König einen Herold verschickt hat, durchs Land geschickt hat, dann kam der Herold an den Ort des Geschehens, wo er den Auftrag hatte oder auf seiner Rundreise und hat gesagt, so spricht der König und hat seine Botschaft entsprechend verkündet. Das heißt, die Leute kannten das eigentlich, auch wenn da jemand kommt, so spricht der und der, dann war klar, was jetzt kommt, ist Autorität, ist autorisiert von dem, der da genannt ist. Also ein König hatte ja durchaus Autorität und natürlich Gott auch. Und wenn ein Prophet dann gekommen ist und gesagt hat, so spricht der Herr, dann wussten sie, lausche auf, weil das, was jetzt kommt, ist wichtig und hat den Anspruch, dass ich mich danach richte. Jetzt ist es natürlich so, dass wir in der Bibel nicht jeden Satz eingeleitet lesen mit "So spricht der Herr". Also wie können wir dann sagen, dass auch die anderen Sätze, wo nicht sowas davor steht, auch Bibel sind oder auch Gottes Aussprüche sein können? Und das ist interessant, wir finden im Neuen Testament ein paar Stellen, wo Jesus Stellen aus dem Alten Testament zitiert, wo nicht steht, so spricht der Herr, aber ganz klar sagt, dass das Schrift ist. Also dass es quasi autorisiertes Wort Gottes ist. Auch wenn es nicht davor steht, dies ist autorisiertes Wort des Herrn und so weiter, sondern Jesus zitiert es einfach, sagt, das ist Gottes Wort. Gottes Wort sagt, buff, Anführungsstriche unten. Den Anfang hat das Alte Testament darin gehabt, dass die 10 Gebote, die Mose von Gott bekommen hat, geschrieben, dass sie aufbewahrt worden sind in der Stiftshütte in der Bundeslade. Und das war für die Juden ganz klar das Ding. Das ist höchste Autorität. Da gibt es nichts dran zu rütteln und das gilt es zu halten. Das ist Gott, das ist bei Gott, das ist in Gott, das ist Gottes autorisiertes Wort. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Interessant ist, Mose und Josua, die haben ja dann auch angefangen zu schreiben und Dinge aufzuschreiben. Und Schriften von ihnen hatten sie dann den Auftrag erhalten, neben die Bundeslade zu legen. Und damit haben auch diese Schriften von Gott selber die Autorisierung gekriegt. Im Sinne von, das, was die zwei da in meinem Namen aufgeschrieben haben, das hat meine Autorität. Das ist nicht einfach nur von denen lustig zusammengetragen, sondern das hat meine Autorität und das vertritt meine Botschaft an euch Menschen, an mein Volk, an mein Volk. Und die Propheten, auch viele Propheten, erhielten immer wieder den Auftrag, Dinge niederzuschreiben und sie dann, Zitat, vor den Herrn zu legen. Das lesen wir in 1. Samuel 10, 2. Chronik 32, 32. Jeremia 30, Vers 2. Also auch diese Schriften haben dieses Siegel bekommen, Stempel autorisiert by God. Meine Autorität. Das ist. Und dann war auch für Jesus und die Jünger völlig klar, dass diese Schriften absolut Gottes Wort waren. Ich meine, ich finde die Stelle schon seit Jahren faszinierend, auch wieder eine Klammer auf, wo Jesus als 12-Jähriger im Tempel ist. Und Gottes Wort erklärt. Und ich kann mich erinnern, da waren wir noch in anderen Räumen, da habe ich mal, ich weiß gar nicht zu welchem Thema, darüber gepredigt und habe gedacht, das ist jetzt eine spannende Stelle, Gottes Wort erklärt Gottes Wort. Der 12-jährige Jesus erklärt Gottes Wort. Oder? Und die Leute waren ja erstaunt, die waren ja verblüfft, dass der so eine Ahnung hat. Die war ja nicht irgendwie so, oh, kann der Knilch mal zum Ende kommen oder sowas. Das war ja, sondern die waren verblüfft, mit welcher Tiefe er das konnte. Aber klar, Gottes Wort erklärte Gottes Wort. Und für Jesus war völlig klar, dass diese Schriften die Autorität Gottes haben, dass diese Schriften, die sie hatten als heute unser Altes Testament, dass das von Gott autorisiert war. Im Neuen Testament finden wir 295 Stellen, wo das Alte Testament zitiert wird als Schrift, als die Schrift, das von Gott als Gottes Wort. Was ist mit dem Neuen Testament? Muss man sich ja dann auch fragen. Irgendwie Altes Testament haben wir jetzt mal so grob abgehakt, aber wieso ist das Neue Testament Gottes Wort? Wie können wir das sagen? Geschrieben worden ist es ja von Aposteln oder von Männern, die von ihnen autorisiert waren. Und genau, und die wurden ja im Prinzip Jesus selbst autorisiert, die Apostel. Und interessant ist, dass Jesus zu ihnen sagt in Johannes 14, dass der Heilige Geist sie alles lehren wird und an alles erinnern wird, was Jesus ihnen gesagt hatte. Und sie in alle Wahrheit leiten wird. Also die Apostel hatten offensichtlich eine ganz besondere Autorität und auch die Zusage, dass der Heilige Geist sie an alles erinnern wird, was wichtig ist. Also können wir auch davon ausgehen, dass wenn die angefangen haben aufzuschreiben, dass der Heilige Geist sie an alles erinnert hat, was er wollte, was aufgeschrieben wird. Da ist auch nichts vergessen worden, weil der Heilige Geist selber darüber gewacht hat, dass das in Sorgfalt und in Perfektion und genau in der Weise, wie er es wollte, auch passiert. Und in dem Umfang, in dem er es wollte. Und es zeigt halt auch, dass die Apostel letztlich mit einer sehr hohen Autorität gesprochen und geschrieben haben. Und wir lesen auch von Petrus zum Beispiel in im zweiten Brief von Petrus in Kapitel 3, Vers 1, da schreibt er: Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte, von den heiligen Propheten vorher schon gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilands. Und hier setzt er quasi die Worte der Propheten, die die Autorität Gottes hatten, mit den Worten der Apostel, die hier geschrieben werden, auch gleich und sagt, das, was wir hier als Apostel zusammentragen, hat die gleiche Autorität wie die Autorität, die Schriften der Apostel, die Schriften der Propheten für uns ja auch haben. Und wir finden auch im Neuen Testament noch andere Stellen, in denen die Schriften und Texte aus dem Neuen Testament mit den Schriften aus dem Alten Testament quasi aufs gleiche Level gesetzt werden. Ich dachte, ich hätte die hier auch irgendwo. Na gut. Dann gibt es noch einen interessanten Punkt. Petrus bestätigt auch die Autorität von Paulus in einem Brief, auch im gleichen Brief, den wir gerade zitiert haben. Da heißt es, und seht in der Langmut, ich habe die glaube ich auch, genau, seht in der Langmut unseres Herrn die Rettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Da bringt er eigentlich die Schriften von Paulus in direkten Zusammenhang mit den Schriften vom Alten Testament und setzt sie aufs Gleiche und sagt, Paulus ist manchmal verwirrend, aber wir kennen das ja. Die anderen Schriften sind auch manchmal etwas verwirrend und manche verdrehen sie auch. Aber er bringt es aufs gleiche Level, sagt, Paulus schreibt mit der gleichen Autorität, wie wir Apostel und wie, oder er war ja auch Apostel. Das sind jetzt nur ein paar Beispiele, die die Bibel sich selbst vorstellt. Ach so, ein wichtiger Punkt noch. In 1. Timotheus 5, Vers 18 gibt es eine Stelle, da zitiert Paulus eine Aussage von Jesus aus dem Lukas-Evangelium und nennt es Schrift. Wo Paulus eigentlich sogar das Lukas-Evangelium schon zu seiner Zeit sagt, hey, das hat göttliche Autorität, was da geschrieben ist. Aber es sind Aussagen, die die Bibel über sich selbst macht, ist mir auch klar. Und am Ende kommt man an den Punkt, wo man sagt, kann ich glauben oder auch nicht. Was will die Bibel eigentlich? Was ist denn die Absicht der Bibel? Ich meine, die Absicht der Bibel, was würdet ihr sagen, was ist das Ziel der Bibel?
Wegweisung zu geben.
Okay. Bitte? Gottes Willen zu offenbaren? Noch irgendwelche Vorschläge? Was will die Bibel uns geben? Nochmal? Mitzuteilen, dass es einen Schöpfer gibt. Ja, genau. Ja, richtig. Und sie will uns Jesus verherrlichen. Sie will uns Jesus zeigen. Sie will uns Jesus bekannt machen. Eigentlich den Dreh- und Angelpunkt von allem, Jesus Christus. Er will uns ihn vorstellen als den Erlöser, den König der Könige, die Hoffnung der Menschheit, die sichtbare Liebe des Vaters zu den Menschen. Und alles dreht sich in der Bibel um Jesus, oder? Restlos alles dreht sich um ihn. Er ist das lebendige Wort Gottes und das lebendige Wort Gottes sollen wir im niedergeschriebenen Wort Gottes erkennen können. Und das lebendige Wort Gottes und das geschriebene Wort Gottes sind letztlich eins. Jesus autorisiert die Schrift in seiner Person und die Schrift offenbart ihn in seiner Autorität und in seiner Herrlichkeit. Und das begründet schlussendlich auch am Ende diesen absoluten Anspruch der Bibel, Gottes Wort zu sein, weil Jesus ist das Wort Gottes. Das können wir nicht auseinander trennen. Die Bibel und die Autorität von Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt der Bibel und so wie er der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Weltgeschichte ist. Es geht der Bibel nicht darum, Geschichte zu beweisen, Archäologie zu untermauern oder Wissenschaft irgendwelche Inputs zu liefern, sondern das tut sie zwar auch und das tut sie mit großer Sicherheit und großer Vehemenz, Aber es ist nicht ihr erstes Ziel, sondern es geht darum, Gott zu offenbaren. Also müssen wir die Bibel auch anfangen, so zu lesen, als das, nicht als Geschichtsbuch zuerst, nicht als archäologisches Buch oder sonst irgendwas, sondern als Gottes Offenbarung. Und das sagt Paulus auch. Er sagt, wir müssen uns bewusst machen, dass die Bibel durch den Heiligen Geist gegeben ist. Also müssen wir es auch mit ihm lesen und geistig beurteilen. Das lesen wir im 1. Korintherbrief, da heißt es, ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Also lesen wir daraus, und das war ja die Frage vorhin, wie muss ich die Bibel eigentlich lesen? Wir müssen sie als geistliches Buch verstehen, zuallererst, und auch geistlich lesen, lernen und von Gott aufschließen lassen, lernen. Mit unserem eigenen Verstand werden wir da nicht so weit kommen. Ich glaube, ich muss ein bisschen Gas geben. Kann das sein? Stimmt die Uhr da hinten? Das Wort Gottes hat Kraft. Ich meine, wenn wir Gottes Wort lesen, dann lesen wir ganz viele Sachen. Am Anfang der Bibel geht es damit schon los. Gott sprach. Und was passiert? Alles passiert. Genau, es wurde. Gott sprach und es wird. Wenn Gott spricht, passiert Gigantisches. Und zwar immer, durch die ganze Bibel durch. Das fängt eben, wie gesagt, die ersten Verse der Bibel fangen schon damit an, uns die Kraft des Wortes Gottes zu offenbaren. Er spricht und Gigantisches passiert. Wenn wir... Wenn wir dann weiterlesen, dann finden wir x Stellen, auch wenn wir über Jesus lesen, wo wir dann feststellen, der hat eine gigantische, unfassbare Kraft. Ich meine, Jesus stellt sich hin und ruft, Lazarus, komm heraus. Und der tote Lazarus kommt heraus und lebt. Welche gigantische Kraft ist da dahinter in diesem Wort, was Jesus spricht, und es passiert. Und es ist das gleiche Muster. Gott spricht und es passiert. Heilung, sei geheilt. Steh auf und geh. Das sind so Dinge, wo ich, da läuft es uns manchmal schon fast eiskalt den Rücken runter, mit einem Schauer der Ehrfurcht, wo wir dann denken, boah, wie großartig ist das, was Gott da tut. Er spricht und es passiert. Sein Wort hat eine gigantische Kraft, eine unglaubliche Kraft. Und wenn wir, da haben wir noch gar nicht von der Auferstehung von Jesus selber gesprochen, wo das Wort selber aufersteht von den Toten und nicht gehalten werden kann in seiner Reinheit, seiner Sündlosigkeit, seiner Göttlichkeit, seiner unbestrittenen Autorität und Herrschaft über allem, was geschaffen ist, nicht haltbar ist und aufersteht in Kraft. Und Paulus sagt dann auch an anderen Stellen, und diese Kraft ist auch wirksam in uns. Das ist schon heftig, wenn wir dann merken, ey, Gottes Wort kommt, aber kommen wir noch drauf. Ich möchte es nicht Klammern aufmachen, ich neige immer dazu, irgendwie Ausflüge zu machen und dann zurück zum Thema. Paulus sagt dann, oder was ich noch sagen möchte, diese Kraft, die in diesen Worten steckt, die steckt ja nicht einfach nur in der Aneinanderreihung der Worte, sondern sie steckt ja da in dem dahinter, in der Göttlichkeit der Worte, die hinter diesen Worten, das ist ja kein mystisches Wort, wir nehmen ja nicht die Bibel, zitieren irgendwelche Worte und denken dann, jetzt passiert was Gigantisches, da passiert nichts, oder? Sondern was die Kraft hat, ist ja die Göttlichkeit dieser Worte, die hinter diesen Worten die Autorität vertritt. Das ist ja nicht ist ja kein Mantra, was wir runterleiern, das Wort Gottes, sondern es ist zusammengestelltes Wort Gottes, der die Göttlichkeit quasi innewohnt, die Kraft innewohnt. Im Brief an die Römer schreibt Paulus, Kapitel 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden. Und da merken wir auch so, diese Kraft ist nicht einfach nur Kraft, sondern die hat ein Ziel. Das Ziel ist der Glaubende und sein Heil. Das Ziel ist lebensspendend, lebensschaffend Neues zu bewirken in dem, der glaubt. Ich hoffe, das kann man so sagen. Paulus schreibt an einer anderen Stelle, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, bei denen, die gläubig geworden sind. Und das zeigt auch dieses, das Alte ist weg und das ist Neues, das ist eine neue Schöpfung, eine neue, das ist die Wiederholung, die fast schon Wiederholung dessen, was wir in der Schöpfungsgeschichte lesen. Gott sprach und es geschah und jetzt kommt Gottes Wort in unser Leben und es geschieht. Und wir werden neu geschaffen von innen raus. Gott gibt uns ein neues Leben und eine neue Kraft kommt darin in unser Leben hinein und eine lebensverändernde, heilmachende Kraft, die nicht nur unser Leben heute, hier und jetzt beeinflusst, sondern eine Perspektive in die Ewigkeit hinein gibt, in der wir mit Gott zusammen sein werden. Das ist für uns eigentlich, das übersteigt unseren Verstand. Sagen wir es so. Das kriegen wir in unsere kleinen, grauen Zellen nur ganz beschränkt rein. Die Bibel möchte geistlich beurteilt werden, war das Thema. Und in ihr offenbart sich Gott persönlich. Und die Frage war ja, und wie kommt jetzt aber die Überzeugung in mein Leben, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist? Ich meine, jetzt haben wir gesehen, okay, wissenschaftlich, da komme ich nicht zum Ziel, das sind Indizien, aber keine Beweise. Dann haben wir gesagt, okay, die Bibel selber sagt, sie ist Gottes Wort, nett, kann ich glauben oder nicht. Aber wie komme ich denn jetzt zu der Überzeugung, dass sie Gottes Wort ist? Ich denke, die Überzeugung kommt mit dem Lesen. Gottes Heiliger Geist muss uns sein Wort erschließen. Er ist es letztlich, der uns in alle Wahrheit einführt und der uns sein Wort verständlich macht. Ja, gut. Und erklärt und sein Wort in uns zur Wirkung bringt. Wenn er anfängt, das zu tun, dann beginnen sich Dinge auch in unserem Leben zu verändern. Ich meine, wenn wir wirklich mit einem suchenden Herz die Bibel aufschlagen, mit einem suchenden Herz anfangen zu sagen, okay, ich möchte gerne verstehen, was hier drin steht und Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann hat Gott zugesagt, dass er es tun wird. Wir hatten heute Morgen im Lobpreis einen Eindruck, ich glaube, es war im Sprachengebet, wo es darum ging, dass wenn wir klopfen, dann wird er die Tür aufmachen. Und das erinnert mich auch an die Stelle, wenn wir suchen, dann wird er sich finden lassen. Das sind die Zusagen, die Gott uns gegeben hat und wo wir ihn bitten dürfen, wo er in unser Leben auch hineinspricht, in unser Leben auch hineinkommen möchte. Wenn wir anfangen, auf diese Weise Gott in seinem Wort in der Bibel zu suchen, wird er sich auch finden lassen. Und wenn wir werden feststellen, dass das Buch mehr ist als nur ein Buch, sondern etwas ist, was in unsere, wo Gott selber durch sein Wort und durch seinen Geist in unsere Herzen spricht. Es ist so, die Worte der Bibel bestätigen sich selbst. Der nächste Punkt. Im Grunde ist das ja das, was wir alles schon gehört haben. Genau. Ich überlege mir jetzt wirklich, ob ich nicht irgendwie das eine oder andere ein bisschen überspringe, weil ich es eigentlich schon gesagt habe. Vielleicht eines, was wichtig ist. Die Bibel bestätigt sich selbst, ist eigentlich auch wichtig, dass es so ist. Wäre es nämlich nicht so, dann müssten wir ja eine Bestätigung für die Richtigkeit oder die Wahrheit der Bibel aus einer Quelle außerhalb der Bibel haben. Wisst ihr, was ich meine? So, wenn das aber so wäre, dann wäre die Quelle außerhalb der Bibel eine höhere Autorität als die Bibel selbst. Oder? Versteht ihr? Das kann aber nicht sein, wenn die Bibel die höchste Autorität ist. Also muss sich die Bibel selbst bestätigen. Das ist aber auch kein Stress, weil wenn wir uns bewusst machen, dass die Bibel Gottes Wort ist, das geschriebene Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes, aber Jesus ist Gott selber, dann ist eigentlich Gott und sein Wort, die ja eins sind, die höchste Autorität. Und genauso ist es ja auch. Aber wichtig ist dann, dass ich mir klar mache, Ich kann gar nicht anfangen zu suchen, irgendeine Bestätigung der Bibel von außen zu suchen, weil dann würde ich sofort irgendetwas über die Bibel setzen. Das wäre aber ein Widerspruch dessen, was Gott mit der Bibel eigentlich will. Und wir würden es ja dann sogar über Gott setzen. So viel zu diesem Punkt, die Worte der Bibel bestätigen sich selbst. Jetzt kommen wir so langsam Richtung Ende. Ich habe es hier geschrieben mit der Zirkelschluss, weil schlussendlich kann man jetzt natürlich vorwerfen, ja, ihr seid ja lustige Vögel. Ihr sagt, ich glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, weil sie es sagt. Ich glaube das, was die Bibel sagt, weil sie Gottes Wort ist. Dann drehe ich mich ja im Kreis, oder? Stimmt. Und? Also der Kritikpunkt ist berechtigt. Die Frage ist nur, ist es ein Kritikpunkt? Weil wenn wir uns bewusst machen, dass ja die Bibel tatsächlich sich selbst bestätigt, dann ist auch klar, dass ich an den Punkt komme, wo ich tatsächlich im Kreis argumentiere. Und wenn derjenige, der das kritisiert, ehrlich ist, dann muss er eigentlich sagen, immer wenn ich an den letzten Argumentationspunkt meiner Kette komme, egal was ich glaube oder denke, dann werde ich immer mit einem Zirkelschluss argumentieren. Lustig ist ja, wir kennen das schon bei unseren Kindern. Ich fand das früher immer den größten Witz, auf eine Art lustig. Weil du argumentierst mit deinem Kind und irgendwann kommt als letztes Argument des Kindes, weil halt. An den Spruch kann ich mich noch erinnern. Irgendwie du sagst, ja, das, aber warum? Und dann kommt das letzte Argument, da gibt es dann nichts mehr drüber hinaus, weil halt. Wo ich denke, das ist auch nichts anderes als ein Zirkelschluss, der aber auch nur belegt, dass wir alle so ticken. Wenn ich an das letzte mögliche Argument komme, von dem ich überzeugt bin und mich das Gegenüber nicht vom Gegenteil überzeugen kann oder soll, in dem Fall meistens eher soll, dann sage ich halt, weil halt, eigentlich bin ich ja im Glauben. Und ehrlich gesagt macht das ja jeder andere auch. Derjenige, der an die Logik glaubt, wird auch sagen, ich bin von etwas überzeugt, weil es logisch ist. Und es ist logisch, weil es überzeugend ist. Das ist eigentlich am Ende auch immer so ein Zirkelschluss, den jeder macht. Das ist legitim, so einen Zirkelschluss zu machen. Und dann ist natürlich auch der Punkt der, dass man sich jetzt noch zum Schluss noch fragen kann, ist die Bibel denn überhaupt? Kann die wirklich mit dem Anspruch ins Feld ziehen, wahr zu sein? Also wenn ich schon sagen muss, okay, weil halt, dann will ich ja wenigstens wissen, ist es denn auch wahr? Kann das überhaupt wahr sein? Jetzt bin ich natürlich wieder an dem Punkt, wo ich nur die Bibel fragen kann, ob sie wahr ist. Aber was ich dort lese, ist immerhin sehr ermutigend. Zum Beispiel, Jesus sagt von sich, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes sagt von sich, ich bin die Wahrheit. 2. Samuel 7, Vers 28. Und nun, Herr, du bist es, der da Gott ist, und deine Worte sind Wahrheit. In Titus Brief, Kapitel 1, Vers 2, lesen wir von Gott, der nicht lügt. Und da steht sogar, dass es mehr als nur, dass er es nicht tut, sondern es ist seine Wesensart, es gar nicht zu können. Er ist kein Lügender, wenn man so will. Er ist Wahrheit, er ist ohne Falsch, er kann vom Wesen her gar nicht lügen. 4. Mose 23, Vers 19, untermauert das. Nicht ein Mensch ist Gott, dass er lüge, noch ein Sohn des Menschen, dass er bereue. Sollte er gesprochen haben und es nicht tun und geredet haben und es nicht aufrechterhalten? Es ist wahr. Johannes 17, Vers 17 sagt Jesus, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir lesen x Stellen in der Bibel, wo wir immer wieder ermutigt werden, sagen, hey, was hier steht, ist wahr. Aber am Ende kommen wir immer an einen Punkt. Die Herausforderung, es im Glauben zu ergreifen. Die Bibel will nicht unbedingt bewiesen werden. Sie will erglaubt werden. Sie will vom Herzen her erglaubt werden. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Dazu brauchen wir Gottes Hilfe, ich nenne es mal so, plump. Gottes Hilfe, Gottes Erklärung, Gottes Weisheit, Gottes Aufschließen, Gottes. Wir brauchen ihn, der uns sein Wort erklärt. Wir brauchen, wie damals beim 12-jährigen Jesus, wo die Leute gestaunt haben, dass Gott, wenn er sein Wort erklärt, man einfach Bauklötze staunt. So brauchen wir Gott, der uns sein Wort erklärt und wir werden Bauklötze staunen. Wenn also die Bibel, wenn wir glauben, dass die Bibel wahr ist, wenn wir glauben, dass sie völlig Autorität hat, dann wissen wir auch, dass sie zeitlos wahr ist. Also damit meine ich, sie ist nicht irgendwelchen zeitlichen Veränderungen unterworfen. Was gestern wahr war, ist morgen vielleicht anders oder ist dann nicht mehr wahr oder ist anders wahr oder jeder hat seine individuelle Wahrheit. Das geht nicht. Wenn ich sage, Gottes Wort ist Wahrheit und es ist volle und höchste Autorität, dann weiß ich auch, dass über alle Zeiten hinweg Gottes Wort unveränderlich war, ist und bleibt und immer schon gewesen ist. Und das ist die einzige verlässliche Sicherheit, die wir auch dann haben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ich denke, wenn du heute da bist, also ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt jemanden von uns jetzt so betrifft, aber trotzdem, wenn man jetzt da wäre, wenn du da bist und denkst, es gibt zwar einen Gott, aber ich weiß nicht, wer er ist und wie er ist, dann wird es Zeit, anzufangen, die Bibel zu lesen. Mit den Evangelien im Neuen Testament anzufangen, die von Jesus, dem lebendigen Wort Gottes, berichten. Und ihm darin zu begegnen in seinem Wort. Das ist die Zusage, die Gott uns auch macht, dass er sich begegnen lässt in seinem Wort. Wenn du da bist und sagst, okay, ich weiß gar nicht, ob es einen Gott gibt. Und wir suchen da vielleicht wirklich in allen möglichen Schriften, wie ich es am Anfang mit den Perspektiven gesagt habe. Dann nimm die Schrift zur Hand, die als einzige von sich als Ganzem behauptet, Gottes Wort zu sein. Und bitte Gott, sich dir zu zeigen. Und fang ebenfalls an zu lesen und Gott in seinem Wort zu begegnen. Und wenn du an Gott glaubst heute Morgen und nachlässig geworden bist, dann führ dir neu vor Augen, dass sie für dein Leben Jesus widerspiegelt und dass sie höchste Autorität für dein Leben ist. Und außerdem ist dir zugesagt, dass du viel Frucht bringen wirst, wenn du eng an ihm bleibst. Und wie bleiben wir eng an Jesus? Indem wir sein Wort aufnehmen, indem wir im Gebet mit ihm verbunden sind und indem wir die Gemeinschaft in der Gemeinde leben und ihm so begegnen und die Plattform bieten, in uns das zu bewirken, was er für uns vorgesehen hat. Und wenn du gerade feststellst, das wird wahrscheinlich die wenigsten von uns betreffen, könnte ich mir vorstellen, dass du sagst, gute Idee, Jürgen, würde ich gerne machen, aber ich habe gar keine Bibel, dann kannst du zu mir kommen, ich habe welche dabei. Genau. Amen.